Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz am Donnerstag. Alle vier Wochen gibt es die Sendung Eine Stunde mit. Und da haben wir natürlich immer einen Gast für euch von der Universität Ulm. Und heute freue ich mich, dass ich den Institutsdirektor des Instituts für Stochastik bei mir habe und begrüße sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Jewgeni Sbodarev. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich.
Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind ja schon mal da gewesen, aber Sie versuchen trotzdem jetzt mal in der nächsten Stunde uns allen die Stochastik ein bisschen näher zu bringen. Und wenn das Ihnen bei mir gelingt, der in der Mathematik nie so begeistert war in der Schule, dann bin ich sicherlich, haben wir so eine gute Sendung gemacht. Wenn Sie vielleicht ganz kurz am Anfang sich mal vorstellen mit Ihrem akademischen Hintergrund, was Sie alles gemacht und studiert haben, bis Sie dann den Ruf hier in der Universität Ulm bekommen haben.
Ja, gerne. Ich habe zunächst Mathematik in Moskau an der Lomonosow-Universität studiert. Das war Anfang der 90er Jahre. Danach bin ich zur Promotion an die Friedrich-Schiller-Universität Jena gegangen und da habe ich 3 Jahre lang dort promoviert. Und nach der Promotion habe ich mich umgeschaut und habe dann unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich dann weitermachen kann. Und die Möglichkeit in Ulm war damals von längerer Perspektive, würde ich sagen. Da bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Uni Ulm gegangen. Und seit 2004 bin ich Juniorprofessor gewesen. Und seit 2007 aber habe ich eine volle Professur für Stochastik bekommen, nachdem ich 2 weitere Rufe abgelehnt habe. Und ja, also de facto ist Ulm meine 2. Stelle in Deutschland, also nach Jena.
Sehr schön. Stochastik, das hat vielleicht der eine oder andere mal schon mal in der Schule mitbekommen, aber vielleicht doch noch mal zur Erklärung, was ist überhaupt die Stochastik, wozu brauche ich die?
Na, Stochastik leitet sich vom griechischen Wort Stochastiki, das bedeutet, oder Stochastiki, das bedeutet, so viel wie die Kunst des geschickten Vermutens. Das kommt aus einem Werk von Jakob Bernoulli aus dem Jahr 1703. Und dieses Werk hieß Die Kunst des geschickten Vermutens auf Latein. Aber der griechische Name dafür war eben mit Stochastik verbunden. So viel zu geschichtlicher Abstammung des Begriffes Stochastik. Und das Stochastik ist ein Sammelbegriff für eine ganze Palette von Methoden in der modernen Mathematik, die mit der Meisterung des Zufalls zu tun haben. Das bedeutet, das ist die Wahrscheinlichkeitstheorie, das ist die Statistik, mathematische Statistik vor allem, die mit mathematischen Methoden benutzt, das sind stochastische Prozesse. Und das sind auch viele Methoden, die in dem modernen Data Science praktiziert werden, weil sie immer wieder von einer gewissen Zufälligkeit in den Daten ausgegangen sind.
Das ist dann das, was man als Schüler kennt, wenn man eine Münze hochwirft und die Laplace-Wahrscheinlichkeit bestimmt, wie oft habe ich Kopf, wie oft habe ich Zahl. Das ist sozusagen eines der einfachsten Beispiele für die Stochastik.
Gut, das sind die Anfänge der Stochastik aus dem 17. Jahrhundert, ja.
So, aber das, was Sie so verfolgt, was Sie machen, ist natürlich deutlich komplexer. Aber es geht natürlich immer streng wissenschaftlich zu, weil Kunst des Vermutens heißt ja jetzt nicht, dass Sie aufs Geradewohl vor sich hinraten, wie Sie gerade denken. Das muss man natürlich stark abgrenzen. Ne?
Ja, ja. Die Wahrscheinlichkeitstheorie geht immer natürlich von einem gewissen Modell aus. Das heißt, auch wie in der Physik und in anderen Wissenschaften, die präzise arbeiten, möchte man einfach die wesentlichen Züge der Realität zusammenfassen zu einem Modell. Und dieses Modell wird mit mathematischen Mitteln beschrieben. Und diese Beschreibung, das ist genau die Stochastik. Das heißt, also unsere Vorhersagen, falls solche gewünscht sind, die basieren auf gewissen ganz rigorosen Modellannahmen.
Und es hat ja auch immer etwas mit einem realen Einsatz zu tun. Also das heißt, die Beispiele, die Sie jetzt an Ihrem Institut erforschen, das sind auch alle dann Beispiele der angewandten Wissenschaft, die man ansetzen kann und nichts, wo Sie einfach vor sich hinrechnen, weil Sie Zahlen so gerne mögen oder weil Ihnen das gerade Spaß macht.
Ja, selbstverständlich gibt es in der Mathematik sowohl die fundamentale Komponente, das heißt die mathematische Entwicklung der Methoden für sich, aber auch es gibt die angewandte Komponente, das heißt die Anwendung dieser Methoden an die realen Probleme der modernen Welt. Und beides ist bei uns im Institut vorhanden.
Dann wenden wir doch jetzt gleich mal etwas an. Eine Sache, die jetzt gerade aber Konjunktur hat und die man ja in vielen, vielen Bereichen einsetzen kann, die natürlich durch eine gewisse Rechnerleistung jetzt nochmal ein bisschen den Aufschub bekommen hat, das sind die 3D-Bilder. Sie untersuchen verschiedene 3D-Bilder in verschiedenen Einsatzgebieten. Was ist da der Beitrag der Stochastik?
Naja, mein eigentliches Forschungsgebiet heißt stochastische Geometrie. Das bedeutet, das ist die Lehre von zufälligen Formen, von zufälligen Mengen, von zufälligen Oberflächen. Und manche Bilder, also wenn wir gerade nicht von einer Aufnahme eines Menschen, also wie bei einer Kamera ausgehen, sondern in der Technik, also wenn man mikroskopische oder makroskopische Aufnahmen von gewissen Materialien hat, wenn man Aufnahmen von Gewebe hat, in der Medizin und viel mehr, dann redet man von Bildern, wo man mit guter Genauigkeit annehmen kann, dass es viele Bilder solcher Art gibt. Und daher ist dieses Bild, was wir gerade anschauen, sozusagen zufällig. Also das ist zufällig ausgewählt aus einer gewissen Klasse von ähnlichen Bildern. Und das macht die Anwendung der stochastischen Geometrie auf alle Fälle plausibel und sogar sehr willkommen. Und wenn Sie sagen, wie können wir unsere Wissenschaft auf die 3D-Bilder anwenden, zum Beispiel schauen wir uns einen typischen Filter an, also eine typische Filteranlage. Sie besteht aus mehreren Lagen von gewissen Stoffen. Aber wenn man sie mikroskopisch betrachtet, das sind poröse Medien. Und die Beschaffung der Poren solcher Medien, also ihre Verteilung im Raum, ihre Größe, die Beschaffenheit der Pfade, durch die die Flüssigkeit oder der Gas geht, das kann alles beschrieben werden mit unseren Methoden de facto.
Geben Sie mal ein ganz konkretes Beispiel. Sie haben, glaube ich, eine Sache, die Sie machen, ist so Risse in Beton anschauen. Werten Sie dann 80 Millionen Fotos aus oder können Sie bestimmen, warum ich nur 7 mir anschaue und die dann irgendwie repräsentativ sind? Oder wie gehen Sie dabei sowas jetzt konkret vor?
In dem Projekt, was Sie gerade ansprechen, geht es um die Erkennung von vor allem mikroskopischen Rissen, von sehr kleinen Rissen. Ja? Und dieses Thema ist von großer Relevanz für die Praxis, weil normalerweise die Materialprüfung nicht zerstörungsfrei ist. Also wenn Sie einen Betonbalken haben, um festzustellen, wie steif oder wie gut er gebaut ist, muss man den auf Prüfstand stellen, gewisse Kräfte anwenden und schauen, wie lange der Balken überhaupt standhält und wann er bricht. Das ist die nicht zerstörungsfreie Methode. Ne? Aber genauso kann man einen Balken, der noch intakt ist, in einem Tomographen analysieren, das heißt eine Fotoaufnahme von dem Inneren des Balkens machen und danach dieses Tomogramm, das ist ein 3D-Bild, dieses Tomogramm kann man im Rechner analysieren. Und diese Analyse, die bringen wir dem Rechner bei. Das bedeutet, wie soll der Rechner so eine relativ große Aufnahme von einem Betonmaterial so analysieren, dass man die mikroskopischen Risse von alleine findet, dass der Mensch gar nicht gebraucht wird dafür. Denn das Problem ist, diese Bilder, die sind sehr, sehr groß. Und der Mensch kann 3D-Bilder an sich wenig analysieren, der braucht 2D-Schnitte, also Schnitte mit einer Ebene. Und dann würde ein Ingenieur sehr viele Schnitte mit dieser Ebene anschauen, damit man überhaupt auf einen Riss kommt. Und diese Arbeit wollen wir den Ingenieuren einfach abnehmen und den Rechner dazu bringen, dass er die Risse selbst erkennt.
Das klingt aber so, als würden Sie programmieren. Oder wie sieht denn Ihre Arbeit in der Realität aus?
Letztendlich, damit die Methoden, die wir entwickelt haben, auf dem Rechner funktionieren, muss man sie programmieren am Ende. Aber das ist sozusagen der Schluss der Arbeit oder besser gesagt die Mitte. Zuvor werden einfach die mathematischen Theorien entwickelt, die später in einen Algorithmus umgesetzt werden und dieser Algorithmus wird programmiert. Und es gibt aber keine fertige Methode, wie man kleine, also wirklich haardünne Risse erkennt. Das ist, wenn Sie ein reales Bild von einem Material anschauen, das ist dann grau, das besteht aus Grauwerten. Und bei diesen Grauwerten kommt alles Mögliche vor. Es kommen Inklusionen wie Gestein vor. Es kommen Luftporen vor. Es kommen, wenn es um einen faserverstärkten Beton geht, gibt es dann die sogenannten Stahlfasern drin. Und das muss man, der Rechner alles erkennen, separat auseinanderhalten und nur die Risse davon melden. Und das ist nicht leicht, weil diese Strukturen eigentlich sehr ähnlich sind.
Bedeutet, der Rechner muss sehr genau hinschauen und Sie sagen ihm dann, wenn es so und so ist, dann ist es ein Einschluss. Wenn es so und so ist, ist es einfach nur eine farbliche Nuance. Aber wenn es die und die und die Kriterien herrschen, dann ist es ein Riss und dann lokalisieren wir bitte den Punkt.
Genau. Und dafür braucht man Mathematik, weil schließlich werden dann die Grauwerte des Bildes mit einer geschickten Formel sozusagen analysiert und diese Formel, wenn man das sehr vereinfacht darstellt, spuckt aus, ob ja oder nein, ob ein Riss da ist oder nicht.
Wie viele Möglichkeiten gibt es denn da so? Kann man das benennen oder ist es eine Zahl, die man sich nicht vorstellen kann, in dem Beispiel jetzt?
Was meinen Sie für Möglichkeiten?
Wie viele Möglichkeiten, also wie viele Bilder der anschaut und wie viele Punkte der dann durchscannt in diesem Programm? Das muss ja eine riesengroße Rechenleistung ja auch sein, oder?
Das ist richtig. Also ein typisches Bild, was wir analysieren, hat über 2000 Pixel in eine Richtung. Das heißt 2000 Pixel hoch 3, das bedeutet mehrere Millionen. Ne? Mhm. Und so mehrere Millionen Pixel sich anschauen, das ist durchaus, das erfordert Zeit. Deswegen braucht man natürlich die moderne Rechenleistung. Aber wir versuchen mit mathematischen Methoden die Zeit, die man braucht, für solche Berechnungen zu reduzieren. Dazu braucht man auch Mathematik.
Und das ist dann Ihr Job, weil Sie sich sozusagen in der Stochastik auskennen und kennen dann irgendwelche Abkürzungen oder haben eben Erfahrungswerte, dass Sie sagen, Sie designen Sie dann diese Formel?
Ja, ja. Also was wir in diesem Projekt machen, man nimmt ein kleines Scan-Window, also so ein kleines Fenster in dem Beton und man bewegt das durch das ganze Bild und man schaut sich lokale Charakteristiken des Bildes in diesem kleinen Fenster. Und diese Charakteristiken, die kombiniert man gescheit zu einer gewissen Formel und die sagt dann aus, ob da ein Objekt von Interesse, hier der Riss, vorhanden ist.
Wie umfangreich ist diese Formel oder bringt es jetzt nichts, sie zu nennen?
Das sind mehrere. Also eigentlich suchen wir nach mehreren Kriterien, die uns diese Entscheidung ermöglichen. Also was könnte es zum Beispiel sein? Das eine ist natürlich, dass die Risse normalerweise auf dem Bild dunkler sind als das umliegende Material. Das heißt, allein die Grauwertdarstellung, das wäre ein Kriterium. Aber genauso gibt es dann, also wenn man sich das Bild als eine Funktion vorstellt vom Grauwert, dann benutzt man die numerischen Ableitungen. Also was eine Ableitung ist, das lernt man auch in der Schule. Ne? Und die zweifachen Ableitungen davon, die werden kombiniert zu einem gewissen weiteren Kriterium. Und es gibt noch zum Beispiel ein weiteres Kriterium, ein drittes wäre die Abhängigkeit der Pixel voneinander entlang eines Risses ist größer als in die Querrichtung. Und deswegen diese Abhängigkeiten der Farbwerte des Pixels voneinander über eine gewisse Distanz hier, die kann man mit Kovarianzen analysieren. Also eine Kovarianz ist auch ein Begriff der Wahrscheinlichkeitstheorie. Und wenn wir sehen, dass in einer Richtung diese Kovarianzen deutlich anders sind als in die anderen, dann liegt in dieser Richtung zum Beispiel der Riss vor.
Und das heißt, wenn Sie Ihre Arbeit richtig machen, dann können Sie zu 100% den Riss lokalisieren oder sagen, dass es da welche gibt? Oder gibt es dann immer noch Möglichkeiten, die Sie nicht bedacht haben oder nicht bedacht haben können?
Nee, die Stochastik funktioniert immer so, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit Dinge vorhersagt. Aber die Fehlentscheidung ist nie ausgeschlossen. Und zwar deshalb, weil es auch andere Objekte sein können, die wie ein Riss aussehen. Und wir können nur das Aussehen beurteilen und nicht die Physik dahinter anhand einer Aufnahme. Das heißt, wir wollen Methoden schaffen, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, nahezu eins, zu richtigem Ergebnis führen und die Wahrscheinlichkeit des Fehlers minimieren. Insofern, die Methoden, die wir schaffen, die dienen zur Vordiagnostik sozusagen. Und die eigentliche Diagnostik, weil man schon weiß, hier könnte ein Riss sein und dort könnte ein Riss sein, das kann der Ingenieur schon selbst durchführen.
Sie arbeiten also dann mit verschiedenen Gruppen zusammen, weil ja diese Bilder muss Ihnen ja jemand liefern und er muss Ihnen ja auch sagen, wie ist der Beton beschaffen und wie ist die Dichte und diese ganzen Faktoren, die brauchen Sie ja alle. Und Sie setzen sie dann sozusagen in Formeln um, die dann, ja, je komplexer das wird, desto schwieriger wird das Ganze dann natürlich.
Sie haben es völlig richtig erkannt, das ist ein großes Verbundprojekt und wir sind nur ein Teil davon. Und dieses Verbundprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt mit Fördergeldern. Und da sind drei Universitäten vorhanden. Einmal ist es die Universität Kaiserslautern mit dem berühmten Fraunhofer-Institut für Wirtschafts- und Technomathematik. Die haben Projektpartner aus der Industrie, die ihnen solche Bilder von Beton liefern. Und sie haben auch die entsprechenden Tomographen, die diese Bilder aufnehmen. Und die machen die Vorarbeit sozusagen, die bereinigen diese Bilder und bereiten sie so auf, dass wir sie nutzen können. Es gibt einen weiteren Projektpartner, das ist die Uni Magdeburg. Sie entwickeln ähnliche Methoden wie wir, allerdings mit ein bisschen anderen Techniken. Und unsere Aufgabe in diesem großen Verbundprojekt ist die Vorerkennung der Gebiete mit möglichen Rissen, die sehr schnell gehen soll. Und die Arbeit der zweiten Arbeitsgruppe hier ist die sehr genaue Erkennung von einem Riss in dem Gebiet, das wir bereits vorerkannt haben. Das heißt, wir kennen ein großes, relativ großes Gebiet, wo der Riss liegt, und Sie zeichnen den Riss dann sehr genau.
Woher wissen Sie jetzt, wo der Riss liegt? Sie sind ja kein Statiker.
Wie gesagt, wenn der Riss überhaupt da ist, es wird im Tomographen irgendwie sich kenntlich zeigen. Also wenn wir da nichts sehen können, da können wir davon ausgehen, dass er sich noch nicht so herausgebildet hat, dass es überhaupt Sinn macht, davon zu sprechen.
Wann gehen Sie in Serienreife? Wann kann man mit diesem Gerät die Ulmer Brücken checken und sagen, muss ich renovieren, kann ich noch mehr 10 Jahre Zeit lassen?
Naja, wir gehen nicht bis zur Anwendung solcher Methoden in die Praxis, weil dafür ein Transfer durch die Firmen nötig ist. Also unsere Partner in diesem Projekt sind ganz konkrete Unternehmen, die dieses Know-how danach vermarkten können. Und die könnten es dann zu einer Reife bringen. Aber ich glaube, es geht hier nicht so sehr um die Brückeninspektion. Vielmehr geht es darum, dass man neue Betonsorten produziert, die gewisse Eigenschaften haben. Das heißt, also wenn man den Beton stabiler machen soll, was macht man? Man ändert was an der Zusammensetzung und dann setzt man so einen Betonbalken auf den Prüfstand, man wendet Kraft an und schaut, wie der bricht. Und wir können also in diesem Experimenten dem Ingenieur sagen, ja, das hast du richtig gemacht, also diese Zusammensetzung war gelungen, oder man muss vielleicht noch was ändern. Das heißt, wir liefern einfach gewisse Instrumente für solchen Prüfstand bei der Entwicklung zum Beispiel von neuen Betonmaterialien.
Woran haben Sie da jetzt am meisten zu knabbern? Was ist da das Hauptproblem? Die Beschaffenheit des Materials, die Vielzahl der Möglichkeiten? Oder was ist das, wo Sie sagen, das ist ein Problem, wo Sie jetzt akut mit Ihrer Gruppe davor stehen?
Na, momentan arbeiten wir eigentlich an der Schnelligkeit. Also wir haben bereits Methoden entwickelt, die relativ gut Risse vorerkennen. Allerdings sind sie noch nicht so schnell, wie wir es uns wünschen. Denn keiner möchte natürlich auf den Knopf drücken und dann mehrere Stunden warten, bis das Ergebnis kommt, sondern es muss irgendwie live passieren, also relativ schnell. Und das erfordert einige Optimierungen und daran sind wir gerade.
Jetzt machen Sie ja nicht nur Sachen mit Beton, diese Risse, sondern Sie machen ja auch ein weiteres sehr spannendes Themenfeld. Da begeben wir uns ins menschliche Gehirn, ins MRT. Die Bilder hat natürlich schon mal der eine oder andere gemacht. Klingt immer, viele waren schon mal in dem MRT gewesen und haben dann diese Scheibenaufnahmen, wie man sie nennt, schon mal gesehen. Da tragen Sie auch dazu bei, dass man diese MRT-Bilder besser lesen kann? Oder was ist da so Ihr Beitrag?
Es gibt ein sehr schweres Problem in der modernen klinischen Forschung vom Gehirn. Das ist die Erkennung von Epilepsie. Ja, also Epilepsie an sich ist eine Krankheit, die eigentlich sehr viele Menschen trifft, weltweit. Und wenn man so einen Menschen, der epileptische Anfälle hat, im Tomographen analysiert, sein Gehirn, also ohne zunächst mal zu operieren, so, dann erkennt man, dass gewisse Bereiche im Gehirn anders aussehen bei einem Menschen, der keine Epilepsie hat, und bei diesem Menschen. Und das Beispiel vielleicht, was sehr anschaulich ist, man weiß ja, im Gehirn gibt es dann die graue und die weiße Phase. Ne? Und die, sie sind voneinander sehr sauber getrennt eigentlich. Also man kann diese Trennung in den Bildern des Gehirns sehen. Das heißt, es gibt eine Phase, die weiß ist und die andere grau. Und zwischen diesen zwei Materien gibt es einen Rand. Und sehr oft bei den Patienten mit Epilepsie ist dieser Rand an gewissen Stellen verwaschen. Das heißt, also die beiden Materien diffundieren ineinander. Also es entsteht ein Effekt, das wir Blur nennen auf Englisch. Ne? Das wird dann verwaschen, die Konturen. Und das ist eine Möglichkeit, wie man anhand von solchen Gehirnaufnahmen Bereiche detektiert, wo eben die vielleicht, also ich kann das jetzt nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, die vielleicht für Epilepsie zuständig sind.
Klingt aber im Prinzip nach der Arbeit, die Sie leisten, wie das mit dem Beton, weil ob ich jetzt Bilder oder Risse im Beton anschaue oder diffundierende Farbbereiche im menschlichen Gehirn, ist ja für den Stochastiker unwahrscheinlich, unerheblich, denke ich mal. Ne?
Ganz richtig. Deswegen benutzen wir auch teilweise Methoden, die in dem Betonprojekt entwickelt worden sind, auch weiter. Natürlich in geänderter Form, weil Beton jetzt nicht gleich menschlicher Kopf ist. Und das ist auch sehr erfolgreich. Also wir arbeiten in diesem Projekt mit einer russischen Uni zusammen, mit der Skoltek. Und diese Kollegen, die liefern Bilder und die haben das Know-how, wie man sie bearbeitet. Und wir entwickeln Methoden, die eben diese Diagnostik möglich machen. Das heißt, hier braucht man mehrere Charakteristiken von so einem Bild, die man auf Englisch Features nennt. Und diese Charakteristiken werden später einem neuronalen Netzwerk zugeführt und die künstliche Intelligenz wird dann trainiert auf eine Serie von Bildern, die von Patienten mit Epilepsie stammen, und an eine Serie von Bildern, die von gesunden Menschen stammen, um dann später selbstständig die Diagnostik durchführen zu können.
Die Maschine kann dann diagnostizieren, wenn es fertig ist, sozusagen, das ganze Projekt. Okay, wie weit stehen wir da noch bevor? Das ist schwierig zu prognostizieren für Sie.
Naja, also wir werden sehr wahrscheinlich in ein paar Jahren so einen Prototypen haben, der die Bilder sehr gut vordiagnostizieren kann. Aber schließlich haben das letzte Wort die Mediziner. Und wenn sie mit diesem Instrument zufrieden sind, dann kann es weitergehen. Das kann ich noch nicht beantworten, denn solche Forschungen, die sind immer sehr komplex und die dauern auch entsprechend lang. Jedoch, also momentan sieht es relativ gut aus. Und ich wollte nur zur Motivation davon sagen, momentan liegt die Fehldiagnostik solcher Bilder bei ca. 30% weltweit. Das heißt, in einem Drittel der Fälle werden Dinge erkannt, die nicht da sind, und umgekehrt. Und wir wollen diese Fehlerrate, dadurch, dass es kein Arzt macht, der auch mal müde sein kann. Und stellen Sie sich vor, also ein Gehirn ist ein Stapel von 2D-Bildern sozusagen. Und dieser Stapel enthält 1000 Bilder und der Arzt muss diese 1000 Bilder durchgucken. Also alleine bei einem Patienten wird man schon ziemlich müde. Na? Und die Fähigkeit, Dinge zu sehen, lässt nach. Und hier wollen wir eben eingreifen und die Vordiagnostik dem Arzt ersparen und sagen, guck auf den und den Bereich an. Vielleicht gibt es dort einen dich interessierenden Bereich, vielleicht nicht. Aber dadurch ersparen wir sehr viel Arbeit.
Gut, das ist nochmal schön zusammengefasst, dass Sie dann sozusagen die Vorarbeit und die Unterstützung leisten. Das ist dann der Arzt oder auch im ersten Beispiel dann irgendwelche Menschen, die dann neue Betonformen schaffen, dass die es einfacher haben, weil die Arbeit deutlich verkürzt wird.
Richtig.
Das ist sozusagen Ihr Beitrag. Das sind dann die stochastische Geometrie, die Formen. Jetzt haben Sie noch ein Thema, das müssen Sie jetzt erstmal erklären. Ich kann es wahrscheinlich auch noch gar nicht richtig aussprechen. Die spektrale Klassifikation von Fullerenen.
Ja. Fullerene, das sind Nanomoleküle, die bestehen aus dem Kohlenstoff, aus den Atomen von Kohlenstoff. Und ihre Zusammensetzung gleicht einem, so salopp gesagt, einem Fußball. Also wenn Sie den Fußball sich mal anschauen, der hat 60 Ecken. Und diese Ecken sind angeordnet in 5 und 6 Ecke. Es gibt dort genau 12. 5 Ecke. Und die sind umgeben von einer entsprechenden Anzahl von 6 Ecken. Das ist der klassische Fußball, wie man den früher hatte. Jetzt gibt es unterschiedliche Geometrien. Bei der letzten WM haben sie angeschaut, dass es einfach jetzt Bälle viel runder gemacht werden als zuvor. Aber der klassische Fußball hat, wie gesagt, 60 Ecken. Und das, wenn man an jeder Ecke ein entsprechendes Atom von Kohlenstoff einsetzt, das ist ein Fulleren C60. Und für die Entwicklung und für die Synthese von Fullerenen haben drei Chemiker, Curl, Crotter und Smalley, im Jahre 1996 sogar einen Nobelpreis bekommen. Und es gibt ein zweites, sehr wichtiges Beispiel von solchen Nanomaterialien, das sind Graphene. Und Graphen ist ein Material, Nanomaterial, also sehr, sehr winzig klein sozusagen, das aus mehreren Schichten von gewissen Gittern besteht. Und diese Gitter enthalten in den 6 Ecken jeweils die Atome von Kohlenstoff wieder. Das heißt, stellen Sie sich ein Wabenmuster vor und in jeder Ecke von diesem Wabenmuster sitzt ein Kohlenstoffatom. Das ist ein, und mehrere Schichten davon, das ist ein Graphen. Also solche Fullerene und Graphene, die haben unheimlich viele Anwendungen momentan, Graphen zum Beispiel als Filter, Nanofilter, die Fullerene als gewisse Einsätze für die Schmierstoffe, für die Verbesserung der Schmierstoffe, auch als Transportstoffe in der Medizin und in der Kosmetik. Es gibt jetzt einfach Kosmetikarten, die Fullerene enthalten in sich. Und es ist auch ein Material mit viel Zukunft, denn man kann relativ wenige solche Moleküle momentan stabil synthetisieren und viel mehr hat man in Theorie möglich, aber man hat es noch nicht machen können, also in der Praxis. Und unser Projekt setzt hier an und wir wollen eigentlich die ganze, das ganze Reichtum der Welt der mathematischen Fullerene untersuchen, die möglich sind, damit man sie später irgendwann mal in der Praxis synthetisieren kann. Und wir untersuchen ihre Eigenschaften, weil sie völlig also sie sind völlig anders, als man normalerweise denkt. Als Beispiel, wenn Sie den Fußball nehmen und Sie können an seiner Oberfläche die 5 und 6 Ecke vertauschen. Es gibt insgesamt 1812 solche Vertauschmöglichkeiten. Und Sie können sogar aus dem Fußball auf diese Art und Weise Tubes machen, also die heißen Nanotubes und das, die sehen wie eine Gurke aus. Also das heißt, die Sechsecke, die sind zu gewissen, zu Spirale gemacht worden und sie sitzen in der Mitte und es gibt zwei Kappen, links und rechts, wo die Fünfecke sitzen, also von diesen Kohlenstoffatomen. Und die Nanotubes, die haben wiederum völlig andere physikalische Eigenschaften als der Fußball. Und wir versuchen für große Anzahl von Kohlenstoffatome, also N, diese Anzahl von Atome ist zum Beispiel 150, 200, 400 und so weiter, also das ist relativ große Moleküle, da versuchen wir die Eigenschaften solcher Moleküle vorherzusagen. Und das ist das Projekt, was wir seit mehreren Jahren schon bearbeiten. Auch in Zusammenarbeit übrigens mit teilweise russischen Kollegen, also mit dem Steklov-Institut für mathematische Forschung in Moskau.
Kommen diese Fullerenen dann natürlich vor oder werden die immer sozusagen vom Menschen designt?
Die kommen auch natürlich vor und sie werden vom Menschen designt. Das heißt, zuvor wusste man nicht, dass es sie gibt, aber danach, als man sie entdeckt hat, hat man sie auch nicht nur auf der Erde entdeckt, sondern auch im interplanetaren Raum. Also die gibt es im Weltall einfach so. Aber die Frage ist, wie viele es gibt im Weltall und wie viele können wir zusätzlich synthetisieren zu dem, was dort da ist.
Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, was ist der Vorteil von dieser Art der Anordnung? Hat denn das Material eine neue Beschaffenheit oder was ist da, warum will man die gerade in diesen 6 oder 5 Ecken angesetzt haben?
Dadurch, durch ihre Geometrie der Moleküle, bekommen diese Kohlenstoffverbindungen völlig neue Eigenschaften, also Halbleitereigenschaften und so weiter und so fort. Also sehr viele neue interessante Eigenschaften, die die Technik braucht. Und nicht nur die Technik, auch die Gesundheit und so weiter.
Und was ist dann Ihr Part? Müssen Sie dann sagen, dass Sie vorherrechnen, wie sich die verhalten werden, wenn ich jetzt die bearbeite? Oder wie muss ich die Atome bearbeiten, dass ich dann so etwas designt habe? Oder was ist da genau jetzt Ihre Tätigkeit in dem Projekt?
Naja, die konkrete Synthetisierung eines Fullerens ist wieder ein Nobelpreis. Zum Beispiel für die Erforschung des Graphens haben 2 Physiker im Jahre 2010 den Nobelpreis für Physik bekommen. Das war der Gem und Novoselov. Und das heißt, alles, was mit Praxis zu tun hat, ist äußerst komplex. Und wenn man ein neues Molekül dieser Art tatsächlich stabil synthetisieren möchte, dass die Lebensdauer von so einem Molekül tatsächlich lang wird, das ist wieder eine große Leistung. Das können wir als Mathematiker natürlich nicht von uns behaupten. Wir leisten eine gewisse Vorarbeit in dem Sinne, dass wir mathematisch sagen können, welche Zusammensetzungen von diesen Atomen in einem Fulleren interessante Eigenschaften haben könnten. Und dann, wenn sie tatsächlich später entdeckt werden, praktisch, dann ist das so wie die Entdeckung des Planeten durch Herschel, ne? Also mit Bleistift. Und das machen wir jetzt gezielt. Also wir suchen nach interessanten neuen Zusammensetzungen von Kohlenstoff, damit sie später vielleicht durch die Methoden, die wir als Mathematiker nicht beherrschen, synthetisiert werden können.
Sie unterstützen also mit Ihrer Arbeit die Kollegen, sei es der Medizin oder der Physik oder der Chemie, dass sie ihre Arbeit leichter und effizienter und schneller machen können, dass sie schneller zum Ergebnis kommen, dass es genauer diagnostiziert wird. Da kommen Sie ins Spiel, um einfach diesen letztendlich Try and Error ein bisschen einzudämpfen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt nicht 5 Millionen Mal Versuche, sondern Sie sagen, die 3 Millionen kannst du dir gleich sparen, konzentriere dich auf diese.
Richtig, teilweise ja, teilweise so. Und das ist nur deshalb möglich, weil Mathematik sehr vielseitig ist. Also Sie haben jetzt ein paar Anwendungsmöglichkeiten angesprochen, jedoch die Mathematik bleibt in diesen Projekten ziemlich dieselbe. Also man kann nicht behaupten, komplett dieselbe, aber sehr ähnlich. Und das ist nur deshalb so, weil die Mathematik eigentlich die Sprache der modernen Wissenschaften ist. Und wer diese Sprache spricht, der kann sehr viele Dinge auf unterschiedliche Art und Weise ähnlich beschreiben. Und das finde ich eine große Stärke der Mathematik, die durch Pythagoras noch hervorgesagt wurde.
Sie sitzen also nicht Sie persönlich, sondern Sie als Mathematiker, als Vertretung der Mathematiker, Sie sitzen sozusagen überall drin, aber Sie heimsen dann da nicht so die Lorbeeren ein, weil im Endeffekt Ihre Formel ist ja in Anführungszeichen nur das hinten dran, was man dann nicht so sieht, ne?
Aber das ist oft so. Also die Wissenschaft gehört der Menschheit insgesamt und nicht den einzelnen Persönlichkeiten. Also und wenn jemand für eine gewisse Entwicklung den Nobelpreis bekommt, da waren Generationen davor, die vorgearbeitet haben. Und dieser jemand kam an die Spitze des Eisbergs. Ja, das ist immer so.
Aber wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn Sie jetzt neu mit diesen Fullerenen arbeiten? Sie haben davon noch nichts gehört, dann kommt der Kollege der Physik oder der Chemie, sagt es Ihnen. Haben die dann schon so ein Gefühl, wie die Formel ausschauen muss? Oder sagen Sie, ich habe die und die Formel, die nehme ich mal und modifiziere mit? Oder wie sieht dann Ihre Arbeit aus? Haben Sie jetzt Stift und Papier und rechnen Sie durch? Haben Sie ein Computerprogramm oder haben Sie da auch so ein bisschen Intuition dabei?
Man muss natürlich die Intuition vorerst haben, aber wir haben natürlich auch leistungsfähige Rechner und viele Studenten, die diese Rechner mit Programmpower füttern, damit sie arbeiten. Und wie gesagt, wenn die Anzahl der Atome bei Fullerenen wächst, dann ist die Anzahl der möglichen Zusammensetzungen, die wächst wie n hoch 9. Das heißt, bei n gleich 100 haben Sie schon eine Milliarde oder sogar mehr, ne, Möglichkeiten. Und das kann kein Mensch mit Intuition durchdringen. Dafür braucht man Rechner. Und unsere Studenten, die ihre Abschlussarbeiten auf diesem Gebiet schreiben, die versuchen einfach neue Gesetzmäßigkeiten bei dieser Fülle mit mathematischen Rechenmethoden zu entdecken. Und danach, wenn wir etwas Interessantes entdeckt haben, dann gehen wir zu unseren Kollegen, zum Beispiel in Ulm. Wir haben sehr gute Chemiker. Und wir sagen ihnen, ja, wir haben zum Beispiel dieses Molekül, was wir glauben, sehr interessant sein kann. Können Sie sowas synthetisieren? Und die sagen uns zum Beispiel momentan noch nicht, aber es ist sehr interessant, danke, dass Sie es sagen. Wir können uns mal vielleicht daran wagen, wenn wir wissen, wie wir diese Konfiguration von Atomen stabilisieren können. Denn diese Konfiguration zum Beispiel, die hat eine höhere Energie als die, die wir momentan noch synthetisieren können. Und diesen energetischen Übergang, den muss man noch irgendwie schaffen.
Das klingt natürlich sehr spannend, weil Sie da ja mit allen anderen Kollegen zusammenarbeiten. Sie sind da dann auch ja natürlich als Wissenschaftler völlig frei, was Sie wählen. Aber es gibt dann immer wieder so Basisgesetzmäßigkeiten, die wieder kommen. Oder überrascht Sie das immer wieder, dass es letztendlich alles auf Chaostheorie? Oder können Sie das schon so ein bisschen vorhersehen, dass Sie sagen, okay, es gibt da irgendwie ein Muster, wie sich jetzt die Atome anordnen? Oder ist es absolut total blanker Zufall und Sie sind dann selber überrascht, wie es was hinten bei rauskommt?
Naja, bei Fullerenen gibt es keinen Zufall. Die durch die vorgegebene Anzahl von 5 und 6 Ecken, bei denen die Zusammensetzung möglich ist, gibt es ganz starke kombinatorische Regeln, wie man diese Zusammensetzung überhaupt hinbekommt. Und es gibt Algorithmen, die die Konstruktion von Fullerenen für eine groß werdende Anzahl von Atomen ermöglichen. Das heißt, hier gibt es keinen Raum für Zufall oder für Sonstiges. Also der Zufall kommt auf nur dann ins Spiel hier, wenn wir die Fullerene klassifizieren. Also, und das sind sehr, sehr viele, also n hoch 9 ist wirklich eine Riesenanzahl. Und bei dieser Anzahl braucht man gewisse Cluster-Methoden, also die Methoden der modernen Data Science, die interessante Fullerene aus dieser Suppe rausfischen. Und da ist unsere Wissenschaft gefragt.
Also das heißt, klar, mit den 5 und 6 Ecken gibt es natürlich immer nur, kann immer nur in einer Ecke sitzen, das ist, wie Sie sagen, vorherbestimmt, aber wenn Sie dann sozusagen weiterrechnen und dann das optimale System rausfiltern wollen, dann steigen die natürlich exponentiell an und dann genau. Braucht man sie, weil sonst wird es uferlos oder sagen wir mal.
Genau.
Okay,
genau.
Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein Thema, also das heißt, die Fullerene, die sind etwas, was dann uns auch allen im Endeffekt in allen Bereichen das Leben erleichtern, wenn es dann mal in die Umsetzung kommt. Ist es denn auch sowas wie Supraleiter oder sowas, diese ganzen Verhaltenssachen von Atomen zum Beispiel?
Ja, diese Frage sollten wir lieber den Physikern stellen und nicht mir. Ich glaube auch nicht, dass Fullerene überall uns helfen. Vielmehr werden gewisse Nanomaterialien dadurch besser strukturierbar sein. Ja, also ich meine, hier ganz konkret kann es um bessere Schmierstoffe gehen, die dann weniger Motorabnutzung bedeuten. Es kann um Nanofilter, Partikelfilter gehen und ähnliche Sachen. Also ob jetzt tatsächlich neue Halbleiter dadurch entstehen können, das weiß ich nicht. Aber das schließe ich nicht aus.
Aber gut, wie Sie sagen, Sie arbeiten da eng zusammen mit den Kollegen der Physik oder der Chemie oder Medizin bei den erstgenannten Beispielen. Und davon sind Sie dann letztendlich sozusagen immer abhängig, weil die stellen Ihnen das Problem und dann dürfen Sie loslegen. Jetzt haben Sie eine Sache noch, die wir uns für den Schluss aufgehoben haben, auch klingt auch sehr, sehr spannend. Langes Gedächtnis von Zeitreihen. Also Gedächtnis und Zeitreihen, das müssen Sie auch nochmal vielleicht ganz kurz erklären, was sich denn hinter diesem Begriff verbirgt.
Sehr gerne. Wenn Sie jetzt zum Arzt gehen und zum Beispiel Frequenzen des Herzens messen lassen, dann entstehen Kurven, die Sie auf dem Papier sehen, wie die gezeichnet werden. Ne? Genauso gibt es, wenn Sie sich dann die Märkte anschauen, Aktienkurse, die sich in der Zeit entwickeln. Und diese Entwicklung in der Zeit nennt man eine Zeitreihe. Das ist einfach ein Begriff aus der Stochastik, der schon so belegt ist, dass jeder, der damit zu tun hat, weiß, was es bedeutet. Das ist einfach eine zufällige Entwicklung von einer Größe in der Zeit. Das können Aktien sein, das können Puls, Herzfrequenzen sein, wer auch immer. Und natürlich eine wichtige oder mehrere wichtige Fragen in diesem Zusammenhang entstehen, wie zum Beispiel die Vorhersage von einer Zeitreihe. Also Sie beobachten eine Zeitreihe eine gewisse Zeit lang, also Sie messen zum Beispiel, wie die Aktienkurse sich entwickeln über das letzte Jahr und Sie wollen wissen, wie es sich in die nahe oder ferne Zukunft entwickelt. Man weiß bei Aktienkursen, dass es kaum möglich ist, das wissen wir alle. Und es gibt auch andere brutale Ereignisse, wie zum Beispiel die Big Short und so weiter. 2008 ist allen ein Begriff. Aber dennoch, der Wunsch nach der Prognose von solchen Zeitreihen ist immer noch laut. Und dabei gibt es Zeitabläufe, die sozusagen deren Abhängigkeit in ihrer Struktur relativ kurz ist. Das heißt, so ganz grob gesagt, die Zeitreihe hat ein kleines Gedächtnis, was in der Vergangenheit passiert ist. Und es gibt Zeitreihen, die fast die gesamte Trajektorie von sich brauchen, damit man die nächsten Werte vorhersagen kann. Das bedeutet das Gedächtnis einer Zeitreihe. Das heißt, das ist so ein gewisser Zeithorizont, in dem die Abhängigkeiten noch da sind, die bedeutend für die Vorhersage sind. Und das Schwere an den Finanzzeitreihen ist es, dass ihr Gedächtnis teilweise sehr, sehr lang ist. Das ist ein bekanntes Problem einerseits und andererseits diese Zeitreihen, die haben die Tendenz, unkontrollierte Sprünge zu machen, nach oben und nach unten. Das heißt, es gibt jetzt bei der Börse irgendwie ein Anlegerhype, alle kaufen Aktien genau von so einem Unternehmen und 3 Tage später gibt es einen Crash und das Unternehmen verliert an Wert gewaltig. Ne? Und das sind so tatsächlich unkontrollierte Sprünge, die man mit einkalkulieren muss, wenn man so eine Zeitreihe prognostizieren will. Und das führt zu einer weiteren Klasse von Zeitreihen mit langem Gedächtnis und mit schweren Tails, sagt man. Also Tail ist das englische Wort dafür. Das bedeutet mit einer Tendenz zu sehr großen Sprüngen nach oben oder nach unten. Und solche Reihen sind besonders schwer, weil eben sie nicht in die klassische Welt der physikalischen Zeitreihen passen. Also die physikalische Zeitreihen, wie zum Beispiel alles, was man in der Physik messen kann oder sehr vieles oder in dem Gesundheitswesen, die haben kontrollierte Schwankungen. Diese Schwankungen können nicht so groß sein einerseits und andererseits ist sehr oft das Gedächtnis relativ kurz. Und was wir jetzt in diesem Projekt vorhaben, wir entwickeln die neue Theorie von Zeitreihen mit langem Gedächtnis und mit diesen hohen Sprüngen. Und das kann gewisse Anwendungen haben, sowohl in der Finanz- und Versicherungswelt, wie aber auch für zufällige Oberflächen. Denn eine Finanzreihe ist nur ein eindimensionales Analogon von einer zufälligen Oberfläche. Wenn Sie sich das Meer beobachten, wie die Oberfläche des Wassers sich verändert, dann ist es ein typisches Beispiel für eine zufällige Oberfläche. Natürlich werden Kräfte auf das Wasser wirken und nichts im Weltall ist zufällig, wenn man das so genau betrachtet, oder das ist eine eher philosophische Frage, aber für den Beobachter, der diese Kräfte nicht einzeln kennt und nicht einzeln analysieren kann, kann man sehr wohl annehmen, dass die Wasseroberfläche zufällig ist. Und das Verhalten dieser Wasseroberfläche kann auch solchen Gesetzen unterliegen. Und wir entwickeln die mathematische Theorie dafür. Das heißt, wir analysieren Zeitreihen und wir führen Begriffe von langem Gedächtnis für sie ein. Das ist nicht so einfach, weil eben diese großen Sprünge hier zu schaffen haben. Die klassischen Methoden, die schon seit mehreren Jahren für normale Zeitreihen ohne Sprünge funktionieren, funktionieren hier nicht. Und wir versuchen dann, diese Methoden auch auf die Finanzdaten anzuwenden.
Aber Ihre Technik beruht dann im Prinzip, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur darauf, dass Sie anschauen, wie sich diese Zeitreihe in der Vergangenheit verhalten hat. Und daraus wollen Sie die Zukunft prognostizieren. Sie können natürlich nicht sagen, ich weiß jetzt, Elon Musk kauft Bitcoins und so. Das ist natürlich, das sind dann diese Tails, die dann kommen, wo Sie sagen, ich kann nur sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent kommt dann mal so ein Tail. Und zwar in dem Zeitraum.
Ja, das wäre das Ziel. Allerdings muss man schon jetzt gleich sagen, dass man nicht erwarten kann, dass die Finanzmärkte auf diese Art und Weise kontrollierbar gemacht werden. Denn die Finanzmärkte, die haben auch sehr viele nicht-stochastische Einflüsse, wie zum Beispiel politische Einflüsse, wie Pandemie, wie unterschiedliche Wirtschaftskriege zwischen USA und China und so weiter. Es gibt so viele Sachen, die einfach nichts mit Stochastik zu tun haben. Die sind rein deterministischer Natur. Und dann kann man natürlich nicht so blauäugig sein und denken, dass wir mit der neuen stochastischen Methode dem alles Rechnung tragen können. Das überhaupt nicht. Aber wenn man sozusagen ohne solche Einflüsse den Markt laufen lässt, das heißt, wenn diese Big Shorts nicht da wären, wenn diese Einflüsse, die nicht stochastisch nicht da wären, dann könnten wir mit diesen Methoden das normale Geschäft ziemlich gut beschreiben.
Geben Sie doch mal ein Beispiel, wo das in der Vergangenheit der Stochastik schon gelungen ist, wo man sagen kann, da konnten wir oder Sie jetzt nicht, aber die Stochastik oder die Mathematiker relativ gut voraussehen, was passiert.
Ich denke nicht, dass in der Finanzwelt solche Beispiele zu finden sind.
Nee, egal, irgendwo anders.
Ach so. Ich denke, das alles, was Sie jetzt nutzen im alltäglichen Leben, wie zum Beispiel die Spracherkennung auf Ihrem Smartphone, das ist ein Beispiel der gelungenen stochastischen von gelungener stochastischer Forschung. Denn also das sind alles Data Science Methoden, die relativ neu sind, die aber auch auf statistischen Prozedere beruhen.
Mhm. Ja. Und dieses von Ihnen genannte Problem der Finanzwelt, ist es jetzt sozusagen das Interessanteste mathematisch gesehen, weil da so viele unwägbare Faktoren sind? Deshalb reizt es den Mathematiker.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich wollte nur dieses Beispiel bringen, weil es ziemlich verständlich und geläufig ist. Also für uns, wir interessieren uns einfach für die fundamentalen Strukturen dahinter. Und ob später die Anwendung eine Finanzzeitreihe sein wird oder eine Reihe aus dem Gesundheitswesen oder wo auch immer anders, das ist uns eigentlich egal. Also wir entwickeln mathematische Methoden, die universell sind. Und das war nur ein Beispiel, damit man es irgendwie greifbar macht. Also wir reden über die Fundamentalforschung hier.
Ja. Und auch da ist wieder Ihre Arbeit, dass Sie einen Computer programmieren, der dann daraus Regelmäßigkeiten ableiten kann und eine Prognose entwerfen.
Zum Beispiel, aber von der Prognose abgesehen gibt es genug andere Möglichkeiten, wie man Zeitreihen benutzt. Ne? Also die Prognose ist nur eine. Es gibt auch eine andere Möglichkeit der Beschreibung. Also man kann eine Zeitreihe mit wenigen Charakteristiken beschreiben. Und dafür braucht man ein Modell. Und die Modellierung ist auch eine wichtige Komponente, die man erforschen kann.
Das wird wahrscheinlich dann das sein, was Sie sagen, wenn man das EKG anschaut, dass man sieht, wie die Ausschläge sind. Das heißt, auch da steckt die Stochastik drin, dass dann der Arzt gleich das anschauen kann und interpretieren kann. Muss er das sozusagen auch erstmal erlernen?
Ja, die medizinische Statistik arbeitet so tatsächlich, ja.
Das bedeutet, Sie stecken im Prinzip, wie wir es ja schon am Anfang gesagt haben, überall drin. Was ist denn so das nächste Zukunftsprojekt, wo Sie schon die Angeln ausgeworfen haben? Oder sind Sie jetzt mit den drei erstmal so zufrieden, dass Sie sagen, da haben wir genug zu tun? Oder gibt es schon mal irgendwie was, was sich abzeichnet, wo Sie schon mal ein bisschen einen Appetizer werfen können?
Naja, es gibt genug andere Sachen zu tun, die in der Pipeline sind. Und wir haben eine relativ große Arbeitsgruppe, die dann auch mit Fragestellungen versorgt werden muss. Also insofern die Ideen werden nie ausgehen. Aber zum Beispiel, jetzt was wir auch mit einem anderen Projekt zu machen beginnen, es ist die sogenannte nicht-ergodische Statistik. Das bedeutet Folgendes. Sie kennen es oft aus der Statistik, dass wenn Sie irgendeine Größe ermitteln können, dann nehmen Sie diese Größe mehrmals auf, sie messen sie mehrmals und dann nehmen sie ein Mittel, also den Mittelwert. Und der Mittelwert gibt ihnen eine relativ gute Vorstellung davon, wie die Größe ist. Das ist das Beispiel der sogenannten ergodischen Statistik. Das bedeutet, der Mittelwert wird repräsentativ für die Größe an sich. Aber es gibt durchaus Prozesse in der Welt, die nicht ergodisch sind. Das heißt, wenn man einfach einen Mittel bildet, der schwankt, der repräsentiert nicht die Größe, die Sie eigentlich damit beschreiben wollen, sondern dieser Mittelwert ist einer großen Schwankung unterlegen. Und das nennt sich die nicht-ergodische Statistik. Und die ist relativ spannend. Und das ist genau das, was wir in einem anderen Projekt machen. Und wir wollen Prozesse, die sich so entwickeln, trotzdem einer gewissen rigorosen Statistik zuführen.
Was könnten das für Prozesse sein? So nur mal als Beispiel angerissen?
Normales Beispiel ist schwer zu nennen. Also ganz konkret, was ich jetzt meine, das sind die alpha-stabile Prozesse von einer ganz speziellen Struktur. Aber das sagt dem normalen Menschen nichts aus. Das ist schwer zu erklären. Das ist auch stochastische Grundlagenforschung momentan. Da gibt es momentan keine Anwendung, die ich im Sinn hätte.
Mhm. Aber das klingt ja schon mal als sehr gute Werbung für die Stochastik. Es bedeutet, die Stochastik, wie Sie vorhin gesagt haben, die Mathematik steckt überall drin. Die Mathematiker werden immer gebraucht und Sie unterstützen alle Kollegen an allen Fronten sozusagen, um ihre Arbeit ihnen leichter zu machen. Ist doch eine schöne Sache. Freuen wir uns sehr, dass Sie in der vergangenen Stunde Zeit für uns gehabt haben und so ein bisschen die Arbeit des Instituts für Stochastik näher gebracht haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast heute eine Stunde mit, dem Herrn Professor Dr. Jewgeni Spodarev. Vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind.
Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
Free FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.